Neulich versuchte ich mich zu erinnern, wie und wo ich Sabine begegnet bin, wie wir uns genau kennengelernt haben. Ich weiß es nicht mehr. Sabine sagt, wir hätten uns zwar über Facebook geschrieben, als sie in ihrem ersten Buch Hochsensibel durch den Tag saß, aber ich bin der Meinung, dass Sabine einfach da war. Wie es vorher ohne sie war, weiß ich auch nicht. Dass Sabine irgendwann nicht mehr da sein soll, kann ich mir nicht vorstellen. Nein, ich möchte es mir nicht vorstellen. Wen soll ich denn offen um einen Rat fragen? Über welche Tweets und Newsletter kann ich dann schmunzeln? Wen darf ich dann voller Bewunderung lesen? Wem darf ich zuhören? Mir fallen wirklich nur wenige ein. Sabine hat nämlich Krebs. Eierstockkrebs, um genauer zu sein. Unheilbar. So ein Mist, ey. Heute darf ich mit Sabine face-to-face sprechen und ich werde jedes Wort von ihr aufsaugen. Ich werde sie alles fragen, was ich für mein Leben noch wissen will. Ich werde sie nach ihrem Lieblingskuchen fragen und ich werde sie fragen, wie sie es geschafft hat, den Humor nicht zu verlieren in diesen Zeiten. Und besonders jetzt. Ich werde sie über die Liebe ausfragen und über das, was ihrer Meinung nach ein Leben lebenswert macht. An euch da draußen möchte ich noch eine kleine Bitte aussenden. Bitte kauft Sabines Bücher oder hinterlasst zumindest eine kleine nette Rezension bei Amazon. Sabine hat dafür sogar einen Hashtag, der Hashtag Kirschen für Biene lautet oder Kirschpeng. Und ich weiß von ihr, dass es ihr wirklich eine Freude bereitet und auch wirklich wichtig ist, denn sie muss auch von etwas leben. Bitte, bitte tut ihr den Gefallen. Aber jetzt erstmal zurücklehnen und trotzdem aufmerksam bleiben, denn Sabine hat uns sehr viel Wichtiges zu sagen. Viel Spaß. Hallo Sabine.
Hallo Anastasia.
Wir sitzen hier mit Wärmflaschen in meinem Wohnzimmer und ich habe jetzt ein paar Minuten schon überlegt, wie ich das Gespräch anfangen möchte und habe jetzt einfach auf Aufnehmen gedrückt und ich habe keine Ahnung, was kommt und was für Fragen und oder Emotionen kommen. ich dachte, wir fangen jetzt einfach mal an.
Ja.
Ja. Ja. Sabine, wer bist du? Vielleicht magst du dich einfach mal vorstellen. Ich habe ganz bisschen von dir im Intro schon erzählt, aber ich finde, nichts ist so schön wie die eigenen Worte über sich selbst.
Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier bin. Ja, wer bin ich? Ich bin selber immer ganz erstaunt, wenn ich mich so vorstellen soll, dann überlege ich, was erzähle ich denn von mir? Mhm. Also ich fange jetzt mal mit dem Alter an, so ganz langweilig. Ich bin 52, habe schon 52 Jahre auf dem Buckel. 4 Jahre davon mit einer Krebserkrankung. Aber die restlichen Jahre davon mit allerhand anderen Erlebnissen. Und ich bin sehr, ja, wie soll man sagen, reizanfällig. Also ich zähle mich zu den hochsensiblen Persönlichkeiten, die relativ schnell gestresst sind, wenn sie nicht gut auf sich aufpassen. Ich liebe Tiere, zum Beispiel meine beiden Hunde, Wilma und Frieda. Das sind 2 Basset Hounds mit langen Ohren, traurigen Blick, langen Körpern, immer hungrig, aber auch immer freundlich. Und ich habe einen ganz wunderbaren Ehemann, den Alexei, mit dem ich jetzt auch schon 18 Jahre zusammen bin.
Wow. Ich habe bei fast bei allem Punkt, den du gesagt hast, schon am liebsten 10 Fragen gestellt. Und habe jetzt beim Alter nicht, tatsächlich nicht, aber bei allen anderen Sachen, obwohl ich ja schon sehr, sehr viel von dir weiß und ich glaube, viele, viele Menschen, die dich im Internet verfolgen, die wissen einfach schon einiges aus deiner Geschichte und deinem Alltag auch. Mhm. Du schreibst ja sehr offen über deinen Umgang und auch den Verlauf der Diagnose.
Ja.
Was ich sehr, sehr wichtig finde, weil, naja, woher soll man das auch alles wissen?
Mhm.
Aber das ist trotzdem, finde ich, nicht der das Hauptthema heute, glaube ich, oder?
Nö, wir also müssen das nicht zum Hauptthema machen.
Nein, wenn du das Bedürfnis hast, darüber zu erzählen oder wie auch immer, machen wir das auf jeden Fall. Aber ich habe so viele Fragen, zum Beispiel zum Thema Kuchen, zum Thema...
Ja, Kuchen ist ein gutes Thema.
Zum Thema Liebe, Beziehung, das finde ich super. Zum Thema Hochsensibilität, das ist einfach, das sind Themen, über die schreibt man nicht so viel, über die erzählt man nicht so offen. Und ich finde das einfach so großartig, jemanden vor mir sitzen zu haben, bei dem ich das Gefühl habe, und ich glaube, das haben viele, die Frau hat Ahnung von bestimmten Themen. Lass sie uns ausquetschen zum Thema Hochsensibilität zum Beispiel. Aber ich glaube, generell hast du viel zu erzählen. Lass uns einfach mal mit dem Kuchen beginnen.
Ja.
Du schreibst viel über Kuchen.
Ja.
Also auf jeden Fall muss ich mal schmunzeln, wenn du ein Foto postest aus irgendeinem Café.
Ja.
Und da muss ich immer schmunzeln.
Ja, im Grunde ist Kuchen tatsächlich etwas ganz Wichtiges für mich, für meine Seele. Mir war immer klar, dass Kuchen einen hohen Stellenwert im Leben der Familie Dinkel hat. Also meine Eltern waren ja auch so Kuchenmonster. Und bei uns stand auch ständig ein frisch gebackener Kuchen auf dem Tisch.
Sehr gut.
Also es gab so ein paar Klassiker. Dazu gehörten Amerikaner, Buchteln. Das war ein Rezept aus Österreich, weil meine Mutter kam aus Österreich ursprünglich. Mhm. Buchteln gefüllt mit Marmelade. Also das ist sowas aus Hefeteig.
Ist dann das so eine Art Windbeutel? Oder?
Nee, das ist im Grunde wie so eine gerollte Wurst. Nur dass da nicht, also man könnte auch ein Würstchen reintun. Aber wir haben immer Marmelade reingetan.
Mhm. Ich glaube, ich kann mir das vorstellen, glaube ich.
Mhm. Und Pflaumenkuchen, ganz groß. Also mein Vater war der allergrößte Pflaumenkuchen-Fan. Es musste natürlich aber immer Hefeteig sein. Und Quarktorte. Ja, ich glaube, das waren so unsere Superklassiker. Die gab es eigentlich immer irgendwann, wie so im Laufe des Monats. Also klar, Pflaumenkuchen nur bei Pflaumenkuchenzeit. Ja, und ich habe dann später, also eigentlich tatsächlich erst dieses Jahr rausgefunden, wie sehr Kuchen mit Familie Dinkel verstrickt ist.
Weil es liegt nicht an deinem Nachnamen.
Nee, es liegt nicht an meinem Nachnamen, obwohl man das auch denken könnte. Aber wir hatten tatsächlich, das habe ich rausgefunden, als ich alte Fotos gesichtet habe, ein Café Dinkel.
Ach.
Ja, unten in der Pfalz.
Aha.
Und dieses Café wird auch Kuchen gehabt haben. Und ich denke mal, ich habe Kuchengene.
Sehr gut.
Und das Interessante war, immer wenn es bei uns in der Familie Kuchen gab, da war sozusagen Waffenstillstand. Also meine Eltern haben sich oft gefetzt und waren sich nicht immer ganz einig über viele Dinge. Die waren ständig irgendwie im Streit. Das hat mich natürlich auch sehr genervt als Kind und sehr belastet. Aber immer wenn es Kuchen gab, war Waffenstillstand. Da Waffenstillstand, absolut. Und das waren so heilige Momente. Und deswegen scheint mir Kuchen einfach auch sehr wichtig zu sein. Und ich nehme mir diese Momente auch in verschiedenen Cafés, die ich gerne mag, um mir selber eine Auszeit zu schenken. Dann sitze ich da 1 bis 2 Stunden im Café, esse ein Stück Kuchen, habe meistens was zu lesen mit oder was zu schreiben oder dichte. Und dann sitze ich da einfach und finde es gerade schön.
An die Hamburger oder die nach Hamburg mal kommen wollen, was sind deine Top 3 Lieblingscafés in Hamburg?
Mein allerliebstes Café ist der Hof Neuenlinden.
Ah, da war ich noch nicht. Da hattest du mal deine Lesung.
Da hatte ich mal meine Lesung. Und da konntest du dann leider nicht.
Ja, genau.
Also der Hof Neuenlinden ist ein kleines Hofcafé, ganz versteckt in Billwerder. Und die haben wirklich feinen Kuchen. Also selbstgebackenen Kuchen, aber auch teilweise aus dem Café Gnosa holen die sich den Kuchen.
Ach, wirklich?
Ja.
Nee.
Ja.
Super.
Also man hat an manchen Tagen Glück, Gnosa-Kuchen zu bekommen.
Mhm, das ist auch gut, ja.
Der ist wirklich gut. Und genau, und es ist einfach nett. Gerade im Sommer ist es schön, draußen zu sitzen. Ja. Dann sind da Pferde, Schafe, Kühe.
Ach echt?
Ja.
Hör mal, dann will ich
und Schweine, du kannst auch Schweine besichtigen.
Okay.
Es ist einfach total nett und total unaufgeregt. Das mag ich sehr.
Ja, das hört sich sehr, sehr gut an.
Ich liebe alles, was unaufgeregt ist.
Ah,
was einfach nur durch sich selbst überzeugt.
Ah, oh, Sabine, das ist ein guter... Da könnte ich schon wieder weitergehen. Egal, aber noch, hast du noch mehr Kaffees? Zwei noch vielleicht?
Ja, klar, das Kaffee Gnosa finde ich auch gut.
Ja.
Ne, so. Das ist mir manchmal ein bisschen zu lästig, da hinzufahren mit Parkplatzsuche und so von Bergedorf aus. Aber Gnosa finde ich auch toll. Und dann gehe ich noch ganz gerne ins... Lass mich überlegen. Ach so, oh Gott, wie heißt denn das? Luca und Leo, ich weiß jetzt nicht, ob der Name stimmt. Und ich weiß auch gerade den Ort nicht. Das hat erst aufgemacht dieses Jahr bei uns.
Mhm.
Da ist auch ein Kamin im Raum. Das ist auch alles ganz hübsch gemacht. Ist auch im Grunde mit einem kleinen Hofladen dran.
Und das ist in Bergedorf?
Oder? Ja, nee, ein bisschen außerhalb von Bergedorf.
Okay.
Ich komme leider nicht auf den Namen.
Mhm.
Luca und Leo heißt das.
Ah ja. Ich. Und ebenerdig?
Das ist jetzt eine berechtigte Frage. Da müsste ich noch mal gucken.
Ich will ja auch, ich bin ja ein bisschen süchtig nach neuen Orten.
Ja, verstehe ich.
Also ich liebe auch Orte, die ich schon kenne und ich weiß, wie das funktioniert. Und ich weiß, ob die Strohhalme an der Theke haben und dass die mich auch wissen. Und schon, wenn ich durch die Tür komme, dann machen die Kaffeemaschine an. Das finde ich auch super.
Das ist auch toll.
Aber ich finde es auch toll, neue Reize zu bekommen. Nicht überreizt zu sein, das ist
ein
Thema, da kommen wir noch zum Thema Überreizung,
genau.
Aber ich finde das toll, so kleine Impulse von außen zu bekommen, wie so ganz kleine Stromschläge, sei es Kuchen, Suppen, keine Ahnung, völlig egal, aber neue Energien, so das macht mich total kreativ, merke ich.
Ja, ich finde solche Orte auch so gut, um einfach mal seine Gedanken zu sortieren oder neue Gedanken zu bekommen, sich selber zu sortieren. Meistens, ich habe ja auch immer einen Filofax dabei. Ich bin da noch sehr, also bin da papierbasiert in meiner Orga.
Ich habe keinen Online-Kalender.
Nee, ich auch nicht.
Ich arbeite nur mit Papier.
Ja.
Ich hoffe nur, dass die Bude niemals anbrennt, weil dann habe ich wirklich ein Problem.
Ja.
Also ich habe keine Termine digital stehen,
was ich auch nicht
so schlau ist. Aber naja, man findet
ich denke auch. Und es hat alles Vor- und Nachteile. Und ich habe es ausprobiert mit dem digitalen Kalender.
Mhm.
Es liegt mir nicht.
Ja, geht mir auch. Also.
Und ich
kann das auch nicht einschätzen, ist es jetzt viel oder wenig, was ich da eingetragen habe.
Ja.
Schaffe ich das überhaupt? Ja. Das sieht so leer aus. Ich bin,
ich
bin so faul. Da komme ich total in ganz komische Sphären. Also ich brauche das auf Papier.
Ja. Ja, und demzufolge habe ich immer einen Filofax mit. Das ist jetzt auch nicht gerade klein. Also ich glaube, das wiegt schon seine 1,5 Kilo.
Aha.
Deswegen manche Leute fragen, was schleppst du da immer mit?
Was ist ein Filo?
Ein Filofax. Das ist so ein Ringbuch.
Ach, das ist...
Ne?
Ich wusste nicht, dass es so heißt.
Das ist ganz schön schwer.
Ja, das glaube
ich. Aber...
Ich sehe das gerade vor mir liegen.
Ich habe es gerade mal rausgeholt.
Da hast du... Okay, also alle... Okay. Ja, das ist sehr, sehr viel. Ich verstehe, warum das schwer ist.
Ja, also das ist so mein kleines zweites Gehirn.
Mhm,
und auch mein kleines Büro.
Ja. Das kann ich gut nachvollziehen.
Und deswegen mag ich manchmal auch einfach im Café sitzen und in meinem Filofax rumkramen, Dinge wieder ordentlich machen, To-Do-Listen wieder vernichten und neue schreiben. Also einfach ein bisschen mich mit dem, was ich gemacht habe oder was ich noch vorhabe, beschäftigen. Das entspannt mich scheinbar irgendwie.
Schön, ja, ich kenne das tatsächlich auch. Also meine alten Kalender sind auch meine Tagebücher.
Ja.
Wobei ich auch die neuesten Kalender kenne zum Ankreuzen, wie es einem so geht und bla bla bla. Ich muss zugeben, das finde ich schon wieder bullshit, weil Das ist dann wieder eine To-Do mehr auf meinem Tagesplan. Absolut. Anzukreuzen, wie es mir geht. Und das stresst mich. Mir geht es dann schlecht.
Ja.
Also ich möchte Dinge von meiner Seele schreiben oder aus meinem Kopf viel mehr, damit sie dann eine Form bekommen und irgendwie geboren werden können. Also so, als würde ich Knete hinlegen und daraus mache ich dann was.
Mhm.
Aber dieses angekreuzte Getüdel, mir geht es heute so und morgen möchte ich, dass es mir so geht. Also ich weiß nicht, das ist mir ein bisschen zu doll.
Ja, ist auch nicht meins.
Ja.
Das ist, fängt dann an, ja, in so eine Überforderung sich zu verwandeln.
Ja, finde ich auch, ja. Zum Thema Kuchen nochmal.
Ja.
Du hast eben gesagt, das ist ein Teil, ist, wie du es dir gut gehen lässt. Also ein Teil von Seelenhygiene, wollen wir das so bezeichnen?
Ja, kann ich so sagen. Das ist im Grunde eine kleine Seelenmassage, Seelenhygiene.
Warum ist das so wichtig für dich? Also was verbindest du mit dem Begriff Seelenhygiene, finde ich so ein bisschen vielleicht zu, als würde man an der Seele rumschrubben. Das meinst du ja nicht.
Nee, das meine ich nicht. Im Grunde ist der Ausdruck Kaffee und Kuchen für mich wie ein kleines Zauber-Codewort. Kaffee und Kuchen ist unmittelbar geknüpft an Geborgenheit, an Sicherheit. Mir kann nichts passieren, solange ich einen Kaffee und einen Kuchen habe.
Ist ja Pause, oder?
Es ist Pause, es ist eine Auszeit, es geht um Genuss. Und es geht einfach ums Dasein und nicht um, oh Gott, diese ganzen Kalorien und nein, ich müsste eigentlich die Steinzeiternährung machen und so, das finde ich alles ganz fürchterlich, sondern einfach mal seinem ureigensten Wunsch nachgeben, etwas Leckeres zu genießen, idealerweise mit einem netten Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin und es sich einfach gut gehen lassen und dann übers Leben philosophieren oder auch nicht. Oder einfach Löcher in die Wolken starren und dabei Kuchen zu haben. Das ist für mich der Inbegriff von schön.
Schön. Das ist schön. Hast du noch mehr Methoden, wie du dir kleine Auszeiten im Tag einbaust? Also bei mir ist es zum Beispiel, ich hoffe, meine Mutter hört jetzt nicht mit, ab und zu rauche ich abends eine Zigarette. Und ich bin körperlich überhaupt nicht abhängig. Es ist überhaupt gar kein Suchtthema bei mir, sondern es hat diesen Stellenwert von Kaffee und Kuchen. Der Tag ist vorbei, mein Freund ist schon schlafen gegangen, der Tag ist zu Ende, alles wird ruhiger, fast alle schlafen, sogar die Katze geht. Und dann gehe ich ans Fenster in der Küche und rauche nur für mich ganz genussvoll eine Zigarette, weißt du? Und ich liebe diesen Moment. Ich glaube, die meisten Menschen finden das total befremdlich und strange, weil entweder rauchst du richtig oder halt nicht. Und bei mir geht es nicht ums Rauchen, mir geht es nicht um Schädlichkeit. Also ich finde das auch eklig, zum Beispiel morgens zu rauchen. Ich würde nie auf die Idee kommen, auch mittags zu rauchen.
Ja.
Aber abends, das ist mein persönlicher Tagesabschluss.
Ja.
So, also ich könnte jetzt noch einige andere Beispiele nennen, die nichts mit schädlichen Stoffen zu tun haben. Sei es lesen oder einfach was hören. Genau, aber vielleicht... Ja, hast du noch mehr Kuchenmomente?
Also im Grunde ist das ja ein Ritual, was wir da haben. Ne? Du mit deinem Rauchen und ich mit meinem Kuchen im Café. Ich habe noch ein ganz wichtiges Ritual, das mache ich immer morgens, also vormittags. Ich habe durch meine Erkrankung, muss ich einfach immer sehr lange schlafen, weil ich einfach nicht aus dem Bett komme. Das habe ich jetzt mal so einfach hingenommen. Ich bin noch nie gut früh aus dem Bett gekommen, aber es wird immer schwieriger. Also es wird immer, jetzt mittlerweile schlafe ich teilweise schon bis um bis um 10 oder halb 11. Also heute Morgen wurde ich um 11:30 geweckt. Mhm. Dann denke ich immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, es ist ja schon so spät. Und dann denke ich, ja und? Ich habe ja nichts verpasst.
Ja.
Ne? Und dann brauche ich quasi 1 bis 2 Stunden, die ich im Bett verbringe, um langsam wach zu werden. Da hole ich mir dann einen Kaffee aus der Küche, der da schon fertig steht. Also mein Mann kocht morgens immer eine große Kanne und lässt für mich was drin.
Schön.
Und dann mache ich mir ein Müsli. Und mit dem Kaffee und dem Müsli gehe ich wieder ins Bett. Und dann sage ich mir auch, ich gehe erstmal nicht zu Facebook oder Twitter oder sonst wohin, sondern ich lese erstmal in einem, ich nenne es jetzt mal in einem freudvollen Druckerzeugnis, was meistens ein Roman ist.
Mhm.
Also irgendwas Schönes, was mich auf gute Gedanken bringt. Ich möchte, dass die ersten Gedanken meines Tages gute sind.
Ja.
Und dann idealerweise in Form eines schönen Romans, wobei ich da sehr anspruchsvoll bin. Ich bin sehr schlecht zufriedenzustellen mit Romanen. Findest du auch?
Das kenne ich. Ich bin inzwischen so streng geworden. Mhm. Wenn mir die ersten 10 Seiten nicht gefallen, lege ich das weg und gebe dem keine Chance.
Mache ich genauso.
Es ist, also ich habe mich, was ich mich schon durch Bücher gequält habe, weil, oh Mensch, und ich habe doch gehört und die Rezensionen sind so gut und alle anderen schwärmen und das muss doch jetzt. Und nein, mir gefällt das nicht, mir gibt das nichts.
Ja.
Weg damit. Alles, was nicht gut tut, weg.
Ja, absolut.
Ja, total.
Und ich bin immer auf der Suche nach Romanen, die nicht trivial sind, aber trotzdem leicht, die freundlich sind, die dem Leben zugewandt sind und Lösungen aufzeigen oder Hoffnung. Also im Grunde möchte ich Romane lesen, die Zuversicht spendieren.
Schön.
Ja, und sobald ich merke, das geht in eine andere Richtung, habe ich überhaupt keine Lust, mir das anzutun.
Ja, oder so lange verschachtelte Sätze, wo man weiß, der Autor oder die Autorin hört sich gern beim Schreiben zu. Weißt du, wie ich meine? Und dann weiß man so, hast du es überhaupt verstanden, was du da geschrieben hast? Ich nicht, hört sich gut an, aber da steht Bullshit.
Ja.
Und also weg, weg mit allem.
Ja. Ich finde es ganz, ganz schwierig und ich habe schon immer ein bisschen Bauchbeklemmung, wenn ein Roman zu Ende ist, der gut war, dass ich sage, oh je, wie soll ich denn jetzt den nächsten guten Roman finden?
Ja,
der muss den gar nicht toppen, aber so in der Liga mitspielen und dann lese ich wieder 4, 5 Mal in irgendwas rein, finde das alles doof, gebe die Hoffnung fast auf und irgendwann fällt mir wieder eine Perle in den Schoß.
Ja, nur ganz kurz, also hier hört sich ja hier an wie so eine Werbesendung, Mensch, aber... Welche Bücher würdest du jetzt ganz spontan empfehlen? Was ist voller Hoffnung und Liebe und Leichtigkeit?
Also ich mag sehr das von der Mariana Lecki. Ich weiß nur gerade den Titel nicht. Ich bin so vergesslich, was man von hier aus sehen kann.
Ja, das liegt gerade auf dem Tisch neben mir.
Oh, wie schön. Ja. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher.
Sehr gut. Sabine, du hast guten Geschmack.
Danke. Das gibt so viel Hoffnung.
Ja.
Das ist so liebevoll. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich an das Buch denke.
Ja.
Das nimmt mich auf. Also das ist, ich fühle mich gemeint, wenn ich das Buch lese.
Ja, wir beide mögen ja auch Joachim Meyerhoff.
Oh ja, Meyerhoff ist ganz groß.
Er ist ganz witzig.
Ja.
Wobei ich ihn lieber höre als lese.
Ja, hören ist noch toller.
Ja, also
viel toller.
Kann man ihm besser folgen, finde ich.
Ich finde auch. Ne? Das Lesen toppt alles.
Ja.
Also das Vorlesen von ihm, ne?
Ja, ja, genau.
Das toppt alles. Ich mag aber auch die Bücher von Dörte Hansen.
Ja, die habe ich noch nie gelesen, aber gehört.
Also es gibt ja eben die 2 Altes Land und Mittagsstunde und die sind zwar brutal auf den Punkt, aber trotzdem liebevoll, ehrlich, witzig, messerscharf, toll formuliert.
Ja.
Ich warte auf das nächste Buch von Dörte Hansen. Also
Dörte, wenn du das hörst.
Wenn du das hörst, Dörte, schreib weiter.
Dörte, bitte.
Also unsere liebevoll schrullige Charaktere, aber nicht jetzt nur um der Schrulligkeit wegen erfunden. Es gibt sie wirklich. Also ich kenne sie wirklich, diese Protagonisten aus ihren Büchern. Es gibt sie.
Es gibt sie wirklich.
Es gibt sie wirklich.
Schön. Ja, cool. Also Büchergeschmack check. Also check. Immer wieder denke ich, wenn du was erzählst oder ich was von dir lese, ach Sabine, mir geht es genauso. Schön. Es ist cool, einfach jemanden zu kennen oder durch Zufall ja begegnet zu sein, wo es einfach so passt. Also das ist ja, das hört sich so ein bisschen verliebt an, aber das ist es irgendwie ja auch. So dieses Gefühl von, es gibt diese Menschen, die genauso ticken wie man selbst, weil ich bin ja 20 Jahre jünger und war lange natürlich auf der Suche nach, vielleicht nach Menschen, die ähnlich denken oder ähnlich ticken, und man hinterfragt sich ja selbst, oder ich habe mich immer hinterfragt, ist es so richtig, wie ich fühle, wie ich das handhabe? Und auf einmal lernt man dann 20 Jahre ältere Personen kennen und die macht das fast haargenau so. Und man denkt, ich bin auf einem guten Weg, und das ist schön irgendwie. Ja. So eine kurze Liebeserklärung zwischendurch.
Danke.
Ja. Wie stehst du zum Thema Pause machen? Das habe ich hier auf meiner Liste stehen, wahrscheinlich weil Thema Pausen mich selbst umtreibt. Und ich stelle überwiegend Fragen, die mich einfach beschäftigen. Und Thema Pause ist für mich sehr schwierig, weil ich meistens viel zu spät Pausen mache, wenn schon der Körper nicht mehr kann und ich da nicht mehr anders kann, als zugestehen, dann gebe ich dir halt zwei Tage frei. Dann bin halt genervt. Und ich wünsche mir aber eine Kultur der Pause für mich, dass ich vorher schon in dieses, in die Ruhe komme, bevor ich völlig ausflippe.
Ja, genau. Also gehörst du auch zu denen, die das einfach nicht merken, wenn eigentlich eine Pause angezeigt wird, sondern erst dann merken, wenn es eigentlich schon zu spät ist.
Ich will es nicht merken.
Also du willst es nicht merken.
Ich würde es merken. Aber das würde ja bedeuten, ich muss alles absagen und ich packe mich sehr gern voll und Langeweile kenne ich nicht und habe auch gerne viel zu tun und ich bin gerne kreativ. Ich liebe die Hochphasen der Kreativität und ich hasse das, wenn mein Körper nicht mehr mitmacht. Und ich weiß, dass du das kennst.
Ja.
Und wie gehst du damit um? Wie geht's dir damit?
Also ich bin auch nicht die Beste im Pausen machen. Ich habe das damals nach meinem Burnout, der ist jetzt auch mittlerweile schon 13 Jahre her, mit meiner Entschuldigung, mit meiner damaligen Therapeutin versucht, Pausen in mein Leben zu integrieren. Die war da auch dankenswerterweise sehr streng mit mir. Die hat mir gesagt, ich soll mir immer einen Timer auf dem Handy stellen. Wir hatten so einen bestimmten Rhythmus vereinbart. Ich glaube, nach spätestens 90 Minuten. Vorher war der Rhythmus noch enger. Und dann, egal, ob ich die Pause haben will oder nicht, ich musste sie machen. Und das fühlte sich total ätzend an. Ich wollte diese Pausen nicht. Und dann habe ich mich bei ihr beschwert und habe gesagt, nee, das ist nichts für mich. Das fühlt sich total Mist an. Und dann sagte sie, ja, das muss sich auch noch gar nicht gut anfühlen. Sie müssen es erstmal nur machen. Es kann sich richtig, richtig fies anfühlen. Oh, habe ich gedacht, dann gibt es ja irgendwie keinen in drin. Und dann habe ich das natürlich gemacht. Immer brav meine Pausen, bis ich irgendwann merkte, oh, jetzt freue ich mich sogar drauf. Also es kam sozusagen der Appetit mit dem Essen nach ein paar Wochen, sodass ich sage, ach, jetzt ist es doch ganz gut mit der Pause. Und mittlerweile bin ich durch meine Krebserkrankung einen anderen Pausenrhythmus gewohnt. Ich brauche einfach viel mehr Pausen. Die nimmt mein Körper sich jetzt einfach, weil er so schlapp ist, ne?
Ja.
Dann sagt er, jetzt setz dich einfach hin, schnauf durch, trink was und mach einfach gar nichts.
Und wie geht's dir damit?
Ja, es ist manchmal noch schwer zu akzeptieren, aber ich nehme es eher hin, weil ich ja die Alternative kenne. Wenn ich dann über den Punkt drüber gehe, dann geht es mir gar nicht gut. Der Preis ist zu hoch.
Der Preis ist zu hoch, genau. Das kenne ich sehr. Dass es sehr, sehr wichtig ist, auf sich selbst zu hören, bevor der Körper einzwingt. Aber es ist nicht leicht.
Nein, also, leicht ist es nicht. Also mir sagte die Therapeutin damals, Frau Dinkel, das wird eine Lebensaufgabe bleiben. Sie immer regelmäßig üben müssen, sich immer mal wieder korrigieren müssen. Sie werden wahrscheinlich nie ein Pausenass. Aber sie werden lernen, Pausen zu machen, wenn sie sein müssen.
Ich kann mir vorstellen, ich weiß jetzt aber nicht, ob das eine fiese These ist, dass es Menschen gibt, die von Natur aus ein bisschen langsamer sind, denen eine Erkrankung die Pausen offiziell möglich macht, gelegen kommt. Wie stehst du dazu, zu diesen Thesen? Also, dass man sagt, also sehr überzogen gesagt, ich hoffe, ich treffe niemanden persönlich. Cool, ich habe eine Muskelerkrankung oder Krebs oder was weiß ich. Und jetzt darf ich offiziell Pause machen, ohne dass ich von außen Ärger bekomme, dass ich faul bin.
Absolut. Krankheit als Weg, beziehungsweise auch als Möglichkeit. Denn ich bin manchmal auch ganz froh, wenn ich bestimmte Sachen absagen kann, die ich einfach im Affekt zugesagt habe, freudig. Und dann merke ich, kann das gar nicht leisten. Und ich dann tatsächlich, ich sage es jetzt mal so salopp, die Krebskarte spielen kann. Ne?
Ja.
Die ja nicht wirklich eine gespielte Karte ist, aber es ist ja einfach so, dass die Erkrankung Energien kostet. Und da sagt dann auch keiner was. Ne? Wenn ich sage, es geht mir heute nicht gut, ich bleibe im Bett, dann würde keiner sagen, oh mein Gott, na, ist vielleicht schade, aber klar, bei Krebs, nee, da können wir nichts sagen.
Das macht man nicht, das macht man nicht. Ja, das tatsächlich, es ist ganz witzig, dass du das sagst. Diese Karte kenne ich natürlich auch, die nicht gelogen ist. Die ist
gelogen ist sie
wahr.
Auch nicht, genau.
Aber ich glaube, dass diese Momente des Nichtkönnens auch Menschen ohne eine Erkrankung kennen und haben. Aber die Armen, die haben keine offizielle Ausrede.
Ja.
Und das kenne ich ein bisschen von mir auch, dass ich oft fitter aussehe, als ich mich fühle. Ja. Also ich habe manchmal einen total schlechten Tag. Und nur weil ich eine, weiß ich nicht, schicke Bluse anhabe und rote Lippen habe, heißt es nicht, dass ich meine Hand heben kann, um was zu trinken oder normal zu essen oder was auch immer. Und dann ist es so schwierig zu erklären, wie diese Schwäche der Muskelerkrankung einbestimmen kann, obwohl die Augen leuchten. Weißt du, wie ich das meine?
Absolut.
Augen leuchten, man ist sehr freudig.
Ja.
Aber der Körper sagt einfach, ich gehe heute nicht in die Kälte. Du kannst machen, was du willst.
Absolut.
Aber ich komme nicht mit.
Ja, ich kenne das, weil mir auch immer viele sagen, oh, du strahlst immer so und lächelst und deine Augen leuchten. Das höre ich so oft. Und meine Augen haben ja jetzt auch geleuchtet, als wir da im NDR waren. Aber an dem Tag war mir so schlecht.
Ja.
Mir war so spuckig. Das hat natürlich keiner gesehen und wird es wahrscheinlich auch nicht glauben. Wie, du sahst doch aus wie das blühende Leben. Ja, ich sage aber, in mir drin war einfach nur eine große Übelkeit.
Ja, dann kam die Maske.
Und dann kam die Maske und hat alles schön gemacht.
Ja. Ja. Das, ja. Ich glaube, dass es viele, viele Menschen kennen, dieses Thema. Auch mit zu viele Termine machen, mit zu viel draufpacken und nicht wissen, ja, wohin eigentlich.
Ja, ich glaube, ich mache mittlerweile nur noch ein bis maximal zwei Termine pro Tag und denke dann manchmal schon nach diesem Termin, oh Gott, war das anstrengend. Eigentlich brauche ich die nächsten paar Tage nichts mehr machen.
Gott, Sabine, weißt du, was ich mache? Also meine neueste Methode ist, einmal die Woche nur eine private Verabredung.
Super.
Weil ich einfach merke, neben der To-Do-Liste, die ich habe, dann noch abends nur auf den Wein oder Bier oder Essen oder Kino, ist ja auch egal. Das geht dann ein, zwei Tage gut und dann, also das schaffe ich einfach nicht. Deshalb nur einmal die Woche. Das ist möglich, mehr nicht.
Ja.
Es gibt natürlich Grauzonen, so wie jetzt. Ich unterhalte mich ja freundschaftlich, privat auch mit dir. Gleichzeitig ist es aber für meinen Podcast, was ja irgendwie beruflich ist, schwierig. Also das würde ich so mit 0,5 werten.
Ja.
Das ist dann, das ist auch okay.
Ja. Klar, die Grenzen, die vermischen sich auch oder verfließen ineinander. Das merke ich ja auch. Aber ich merke auch, ich bin manchmal so froh, wenn ich weiß, oh, ich habe 3 Tage am Stück keinen Termin. Das ist ja total das Geschenk.
Ja.
Na, ich muss zu keinem Arzt, ich muss kein Rezept irgendwo einlösen, ich muss nicht zur Physiotherapie, ich brauche nichts, ich muss nirgendwo hinfahren. Klar, die Gefahr ist, dass ich zu Hause versumpfe, ne? Dass ich dann nicht vor die Tür komme. Aber trotzdem ist da eine große Dankbarkeit, dass ich denke, oh, ich muss eigentlich nicht vor die Tür. Und wenn ich dann gehe, gehe ich freiwillig.
Hast du sehr viel durch die Krebserkrankung externe Termine?
Ja, ich habe jetzt, also eigentlich habe ich 2-mal die Woche manuelle Lymphdrainage. Das habe ich jetzt schon auf 1-mal die Woche gemacht, weil mich 2-mal eigentlich ziemlich stresst.
Genau.
Dann habe ich natürlich Onkologentermine oder halt Chemo oder bin bei meiner Hausärztin oder hole irgendwelche Rezepte ab. Mein Mann macht das auch oft für mich, aber ich will ihm das auch nicht permanent zumuten. Und so diese ganzen rund um meine Gesundheitstermine, die zersägen so eine Woche schon ganz gut.
Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also das kenne ich nicht mehr, weil ich keine Lust mehr habe.
Ja.
Ich habe Physiotherapie auf nur 1-mal die Woche reduziert. Also ganz ehrlich, schwierig einfach. Ja, wären wir wieder beim Thema Pausezeit und Erholung. Und die Frage ist ja auch, ob mir einfach Beine hochlegen nicht einfach angenehmer ist generell für meinen Körper, als dahinfahren und Heckmeck. Und
das ist es eben. Ich finde diese Transferzeiten hin und zurück, das ist so viel Stress. Da muss das, weswegen ich hin und her fahre, schon das Ganze aufwiegen, ne?
Genau, und das tut es meistens nicht.
Nee, es tut es oft nicht.
Eben. Also deshalb entscheide ich mich auch oft eher für Cookies und einen Film anmachen, das hilft meiner Seele irgendwie mehr.
Ich denke auch. Also versuchen immer wieder auf seinen Körper zu hören, was braucht er gerade. Natürlich ist er auch ein kleiner Schlawiner, der öfter auf dem Sofa sitzen will, als manchmal gut ist. Gleichwohl finde ich, gerade wenn man so einen Arbeitsethos hat wie wir, es gut ist, dann trotzdem zu tun. Das schlechte Gewissen ist ja trotzdem da. Das wäre noch gut, wenn das weggeht. aber wir kommen ja aus so einer Leistungsgesellschaft. Und da tut es schon ganz gut, sich einfach darüber hinwegzusetzen und zu sagen, nein, ich sitze jetzt auf dem Sofa und ich mache jetzt kein Body-Workout.
Genau.
Ne? So, ich brauche jetzt diese Zeit der Entspannung und will nicht um den Block joggen.
Ja, weil diese Leistung ja auch meistens, die ist so abstrus, weißt du? Also so, dass man manchmal so einen Druck hat, weil da noch 5 E-Mails warten.
Oh Gott.
Und ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, hast du mir von diesem Autoresponder erzählt. Also wenn ihr mal testen wollt, wie das aussieht, schreibt Sabine oder und mir eine E-Mail. Also meine E-Mail ist info@anastasia-umrig.de. Dann könnt ihr mir auch gleich erzählen, wie euch der Podcast gefällt. Und Sabine, wie ist deine E-Mail-Adresse?
Die Adresse ist gutentag@sabinedinkel.de. www.sabinebegegnetbin.de.
Siehst du? Und dann könnt ihr genau sehen, wie wir das gelöst haben, dass wir weniger E-Mail schreiben müssen.
Ja.
Und als ich diesen Tipp von dir bekommen habe, hat sich mein Leben erleichtert.
Ach, wie schön.
Wirklich.
Ach, das freut
mich. Und ich habe schon ganz viel Reaktionen darauf bekommen.
Ja.
Und ganz viele sagen, ey, wie cool, das mache ich jetzt auch. Also, ja. Super.
Also, schön, das freut mich.
Aber wir erzählen keine Details.
Nein, wir erzählen keine Details. Ihr könnt euch das selber angucken.
Genau. Und uns einfach mal schreiben.
Genau.
Ja. Gibt es etwas, was du mit der Diagnose Krebs bereust, was du nicht gemacht hast oder zu viel gemacht hast, als du noch keinen Krebs hattest?
Ich glaube, was ich kann es nicht wirklich abstellen, aber was mich nervt, ist, dass ich mir ständig Sorgen mache. Mhm. Ich hatte ja vor der Krebserkrankung ganz viel Angst, Krebs zu kriegen, weil das bei uns in der Familie liegt, und habe mir immer Sorgen gemacht. Es hat mich aber ja nicht geschützt. Vor der Erkrankung. Ich habe ja trotzdem Krebs bekommen. Jetzt habe ich aber wenigstens diese Sorge nicht mehr, weil jetzt habe ich ja den Salat. Jetzt muss ich mir ja keine...
Ich habe gerade aufgelacht, aber das ist natürlich echt makaber.
Es ist makaber, aber ich brauche mir jetzt keine Sorgen mehr zu machen, dass ich mal Krebs kriege. Also das ist viel wert, diese Sorge nicht ständig zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich dann ganz dankbar der Diagnose, dass sie mich vor vollendete Tatsachen gestellt hat. Ja, es klingt absurd. Und
also
ist
wenn jemand Angst hat davor, dass die Wohnung abfackelt, legt doch einfach mal Feuer, dann habt ihr eine Sorge weniger.
Habt ihr eine Sorge weniger.
Ja, das ist sehr makaber.
Ja, das ist wirklich ein bisschen schräg.
Und witzig, aber und
ja.
Einleuchtend.
Aber diesen Lohn habe ich bekommen durch die Diagnose. Ne? Eine Sorge weniger. Klar habe ich natürlich neue Sorgen dazu bekommen. Ne? Wie lange lebe ich noch und wie geht's zu Ende und so. Aber das fragt sich im Prinzip jeder. Also jeder.
Das fragt sich jeder, Sabine, wirklich.
Ja.
Das frage ich mich auch.
Genau, das glaube ich auch. Und da bleibt keiner von verschont, ne? Dass man sich fragt, Mensch, wie alt werde ich wohl werden und wie geht es zu Ende? Ne? Also von daher nichts Neues. Und da ich keine Kinder habe und auch nie wollte, muss ich mir um die keine Sorgen machen. Das finde ich auch wieder ganz gut. Also von daher bereue ich höchstens, dass ich mich so viel gesorgt habe, aber ich hätte es ja eh nicht ändern können. Insofern ist das auch egal. Nee, ansonsten habe ich eigentlich nichts, was ich bereue.
Schön, also du hättest quasi nichts anders gemacht.
Nö, also...
Weißt du, und das finde ich gerade toll zu hören, weil damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass du eine krasse Anschuldigungsliste in dir trägst, wie die meisten Menschen vielleicht. So dieses hätte ich mal doch. Und damals und ach, und diese Begegnung da.
Nee, oder, das habe ich gar nicht.
Oder die und die Beziehung oder Verzeihen, Thema Verzeihen. Thema Verzeihen finde ich auch nochmal sehr spannend, aber es ist ein, also weißt du, ich merke einfach, dass ganz viel noch kommt. Ja, und ich hätte jetzt mit einer anderen Antwort gerechnet, aber deine Antwort ist so... friedvoll.
Das kommt aber auch, weil ich vor 13 Jahren schon mein Leben umgekrempelt habe. Durch den Burnout. Der Burnout war ja im Grunde mein Regulativ, um zu gucken.
Dein Neubeginn.
Mein Neubeginn. Ne? Ich war ja vorher all die Jahre angestellt und zuletzt im großen Konzern. Und hätte ich den Sprung damals nicht in die Selbstständigkeit gemacht, das hätte ich wahrscheinlich bereut. Aber ich habe ihn ja gemacht. Und ich habe im Prinzip immer, wenn ich etwas wirklich wollte, wenn ich es mir ganz doll gewünscht habe, auch dann habe ich es auch umgesetzt.
Sehr starke Persönlichkeit, ja? Von Anfang an.
Das weiß ich jetzt nicht,
ja, irgendwie
aber...
Irgendwie schon, jetzt mal ehrlich. Also,
ja.
Ich werde natürlich nie Namen sagen, aber weißt du, wie viele Menschen es gibt, die echt sagen, Mensch, hätte ich damals oder hätte ich doch und oder ich würde gerne und traue mich nicht.
Ja, das stimmt. Die also, habe ich ja auch im Coaching.
Ja, ich auch.
Die sich einfach nicht trauen und die dann lieber an den alten Sachen festhalten, die sie aber unglücklich machen.
Eben.
Und das wollte ich nicht. Das,
die arrangieren sich eher mit dem Unglück.
Genau.
Als einmal kurz zu sagen, okay, dann ganz anders. Ja.
Ich habe so eine Grundzuversicht, woher die kommt, weiß ich ehrlicherweise nicht, weil ich gar nicht von so zuversichtlichen Eltern erzogen wurde. Aber vielleicht ist es ja noch jemand anders, vielleicht eine Tante von mir oder so, die diese Grundzuversicht mit in meine Genlinie gespült hat, dass ich immer denke, ach, das wird schon irgendwie klappen und wenn nicht, werde ich auch einen Weg finden. Als ich mich damals selbstständig machte, mussten wir ja auch überlegen, was ist, wenn es in die Hose geht. Haben wir einen Plan B?
Da habe ich gesagt,
Plan B, dann lasse ich mich halt wieder anstellen irgendwo. Aber da ich ja sowas von nicht mehr angestellt sein wollte, musste das andere einfach klappen.
Ja.
Ja, und ich habe ein paar Mal mein Angebot umgeändert und tue das auch immer noch. Und das gehört für mich einfach dazu, dass es bei mir nicht jetzt 10 Jahre lang immer das Gleiche gibt.
Da muss ich gerade an Maren Marchenko denken.
Ja.
Maren, schöne Grüße. Wir haben von dir gerade schon gesprochen.
Ja.
Sie sagt ja auch immer wieder, das Thema war meine Website. Sie sagt, es ist völlig egal, du wirst nicht fertig sein.
Genau.
Und das ist auch mit dem Business genauso. Mhm. Also Angebot, Coaching-Angebote.
Ja.
Kaum ist es eine fertig, bist du ja schon wieder weiterentwickelt.
Richtig, da ist ja ein ganz großer Weiterentwicklungsweg in dem Job des Coaches. Also wer sich als Coach wirklich auch weiterbildet immer und weiterentwickeln will oder diesen hohen Wert hat, Selbstentwicklung und Lernen, der bleibt da nicht bei. Der erobert immer andere Themen, die dann wieder spannend sein können und die er ausprobieren möchte.
Ja, also stimmt, kann ich nur ja sagen.
Ja, und das ist ja auch die Qualität, die dieser Job bietet. Mir war ja gar nicht klar, dass ich einen ganz hohen Wert bei Selbstentwicklung und Lernen habe. Das ist einer meiner größten Werte, die ich habe.
Mhm.
Und habe mich immer weitergebildet, schon mein Leben lang. Und teilweise kamen dann so Frotzeleien. Ha, na, denkst du, du bist nicht gut genug und musst dich noch weiterbilden. Mhm. Und lass doch mal gut sein, du bist gut genug, wie du bist. Ich sage, das ist aber gar nicht der Grund, warum ich mich weiterbilde. Mir macht das Spaß, ich lerne neue Leute kennen, neue Methoden, die mich weiterführen. Ich komme auf neue Ideen, das ist mein Nektar.
Ja, und also damals war das so dein Pausenknopf sozusagen und gleichzeitig Neubeginn. Und dann hast du dich als Coach selbstständig gemacht und hast gedacht, oh, jetzt komme ich richtig an. Und dann bist du ja auch erstmal angekommen, oder?
Genau, also ich hatte eigentlich von Anfang an immer irgendeinen kleinen Stock in den Speichen, den mir irgendwie das Schicksal da reingesteckt hat. Als ich frisch selbstständig war, musste ich erstmal ins Krankenhaus, weil ich ein Myom an der Gebärmutter hatte und dann wurde mir die ganze Gebärmutter rausgenommen. Da fand ich mich erstmal im Krankenhaus wieder, was allerdings wieder lustig war, dass eine Krankenschwester, die mich dort versorgt hat, dann später meine Kundin wurde. Die kriegte mit, dass ich Coach bin und wir hatten ganz guten Draht und dann ist sie später zu mir ins Coaching gekommen.
Ja, super.
So, dann hatte ich mich dadurch berappelt, dann hatte meine Mutter eine Krebsdiagnose, die hatte ein Glioblastom, also ein Hirntumor. Der hat mich natürlich auch beeinträchtigt in meiner Selbstständigkeit. Dann starb meine Mutter, das war dann auch wieder eine schwierige Phase. Und ein Jahr später starb mein Vater.
Oh, Sabine.
Und dann habe ich, glaube ich, 2 Jahre den Haushalt aufgelöst und dachte so, jetzt könnte ich doch mal so richtig loslegen mit allem, was mir Spaß macht. Mal frei von allen Verpflichtungen. Und dann kriegte ich meine Diagnosen. Aber ich gedacht, sag mal, welcher Idiot schreibt mein Drehbuch?
Ich muss schon wieder lachen, weil das Sabine, dein Buch sollte verfilmt werden.
Ja.
Oder von Dörte Hansen aufgeschrieben werden. Dörte, wir sprechen schon wieder zu dir. Bitte, bitte tu doch was.
Tu was, ja.
Ja, also.
Ja, also ich habe das Gefühl,
und da sage ich ja immer ganz ironisch auf Twitter, wenn ich nicht so empört bin, erstmal ein Schnaps. Also ich mag überhaupt gar keinen Schnaps, aber das schreibe ich immer das als Zeichen von, ey, sag mal, was passiert hier eigentlich? Erstmal ein Schnaps.
Ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass mein Autorenteam, was meine Drehbücher schreibt, echt leicht durchgeknallt ist. Dass die einfach so einen Hang zum Drama haben, aber mir immer noch sozusagen Glück im Unglück mitgeben. Dass ich, also ich habe auch schon mal in einem Interview gesagt, ich bin die lebende Tragikomödie. Es passiert ständig was, aber es passiert in diesem Scheiß auch immer was Gutes,
ja.
Ne, was mich lachen lässt oder was mich wieder versöhnt mit dem, was da passiert ist. Und das scheint irgendwie in meinem Weg vorgezeichnet zu sein.
An dieser Stelle endet das Gespräch nicht, aber ich möchte es für euch pausieren. Wir haben uns ehrlicherweise total verquatscht. Sabine hatte viel zu erzählen, ich hatte viel zu fragen und ich hatte auch einfach keine Lust, auf die Uhr zu gucken. Keine Sorge, diesmal wird es nicht noch 2 Wochen dauern, bis es weitergeht. Ausnahmsweise kommt schon in einer Woche der 2. Teil von unserem Gespräch, in dem Sabine uns noch mehr über ihre Ansichten auf das wunderbare Leben erzählt. Bis dahin, habt eine schöne Woche.